Alle Welt sorgt sich nach dem Putsch und Gegenputsch um die Demokratie in der Türkei, in einem Land, das nicht einmal Mitglied der Europäischen Union ist. Gleichzeitig nehmen wir es voller Verständnis hin, dass Frankreich zum Polizeistaat wird. Der Ausnahmezustand, der seit vergangenen Herbst gilt, wurde gerade erneut verlängert. Jenseits der Pariser Boulevards und der Strände der Côte d'Azur verwandelt sich das Land. Seit der Verhängung des Ausnahmezustands gab es dort mehrere tausend Hausdurchsuchungen. Einige hundert Verdächtige wurden vorläufig festgenommen, im Polizeigewahrsam gehalten oder unter Hausarrest gestellt, alles ohne Gerichtsbeschluss. Im Inneren unterwirft sich hier die Politik der Logik der Polizei, im Äußeren jener des Militärs. Nach den Anschlägen in Paris im Herbst 2015 hat Frankreich sein militärisches Engagement im Nahen Osten verstärkt. Aber wie soll ein Luftangriff über Syrien einen Attentäter in Nizza von seinen furchtbaren Vorhaben abhalten? Und was vermögen die Befugnisse des Ausnahmezustands gegen einen bislang unauffälligen Täter, der seinen persönlichen Wahn in einer frei verfügbaren, wirren islamistischen Ideologie verknüpft und dann mit Alltagsmitteln eine furchtbare Gewalttat verübt? Solche Strategien dämmen die Gewalt nicht ein, sie fördern sie und sie untergraben unsere Demokratie. Das schreibt Jakob Augstein in seiner aktuellen Kolumne. Er sagt, Frankreich wird zum Polizeistaat. Ist das wirklich so schlimm und wie dünn ist die Firnis der Demokratie? Das frage ich Frank Morawitz von der Initiative Cross Border Factory. Frank Morawitz ist Europaaktivist, Frankreich-Kenner und Liebhaber und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Frank.
Schönen guten Tag nach Erfurt.
Jakob Augstein sagt, Frankreich wird zum Polizeistaat. Übertreibt er da oder hat er recht?
Ja, das finde ich wirklich eine Übertreibung. Also Frankreich ist, glaube ich, weit weg noch von einem Polizeistaat. Und man muss einfach sehen, dass Frankreich von den Anschlägen sehr, sehr schwer getroffen ist. Und ich finde überhaupt, dass monokausale Erklärungen in diesem Zusammenhang nicht weiterhelfen. Die gehören verworfen. Das ist eine sehr komplexe Geschichte in Frankreich. Und auch die Ursprünge und Ursachen sind sehr komplex. Und ich glaube, dass solche monokausalen und solche Schlagzeilen uns nicht weiterhelfen.
Hm. Trotzdem kommt ja im Zusammenhang mit den Auswertungen oder Auswertungsversuchen ja immer wieder die Aussage, dass die Integration in Frankreich gescheitert sei. Ist das Aussage, die du unterschreiben könntest?
Nein, so in ihrer Monokausalität kann ich die bestimmt nicht unterschreiben. Also zum einen muss man erstmal sagen, dass man aus unserer deutschen Wahrnehmung heraus Frankreich ja auch sich vor einer ganz anderen Situation befindet. Erstens mal ist das nationale Verständnis, also das Verständnis des Nationalstaates in Frankreich, ein völlig anderes als bei uns. Frankreich ist ein Land, was sich in der Geschichte verstanden hat und bis heute versteht als ein Land der republikanischen Werte. Das sind völlig unterschiedliche Menschen. Ein Bretone beispielsweise hat wenig zu tun mit einem Elsässer oder einem Südfranzosen. Das sind also ganz unterschiedliche Bevölkerungen, die sich um eine politische Idee sammeln, nämlich um die Werte der französischen Revolution und um die republikanische Werte. Und das ist ein anderes Nationalverständnis auch bei uns. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Integrationsfrage. Das heißt, das ist auch schwer zu vergleichen mit der Situation in Deutschland. Dazu kommt, dass Frankreich ein laizistischer Staat ist. Es hat Vor- und Nachteile. Religion ist in Frankreich Privatsache, im Gegensatz zu der Situation hier in Deutschland. Und das hat natürlich auch Nachteile insofern, dass bestimmte Diskussionen, die eigentlich geführt werden müssten in Frankreich, nicht oder nur sehr schwer geführt werden können. Also zum Beispiel über die Auswirkungen des Islam auf die Gesellschaft. Wenn es eine Privatsache ist, dann wird es nicht diskutiert oder wird es wenig diskutiert.
Das ist natürlich auch nur theoretisch. Das kann doch keine Privatsache sein, wenn es um einen politischen Islam geht und wenn es um Integration geht, muss das doch eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Frage sein.
Das ist schwer zu verstehen für uns in Deutschland, aber in Frankreich gilt Religion als eine Privatsache. Religion und Politik sind strikt getrennt in den Schulen, in den Universitäten. Und man einigt sich auf eine politische Idee. Die politische Idee sind eben die republikanischen Werte. Die Frage stellt sich natürlich, ob dieser Contrat à la Française, diese französische Vereinbarung, nennen wir das mal, ob das in der Wirklichkeit wirklich noch funktioniert. Und das ist eine große Frage in Frankreich, ob man zum Beispiel beim politischen Islam, wie sich das verträgt mit dieser republikanischen Einstellung. Das ist eine Herausforderung, vor der Frankreich zweifelsohne steht. Ich möchte aber daran erinnern, dass wir ähnliche Diskussionen auch in Deutschland hatten. Ich erinnere mich daran, dass in den 90er Jahren und in den 80er Jahren viele Aussiedler nach Deutschland kamen und zu der Zeit und auch nicht nur Aussiedler, sondern auch viele Einwanderer nach Deutschland kamen in den 70ern. Und dass wir in Deutschland über Jahre hinweg fest behauptet haben, wir seien keine Einwanderungsgesellschaft. Offenbar gibt es in unseren Gesellschaften auch eine Form von Verharrung, sag ich mal, in teilweise auch Verdrängung von Situationen, denen wir uns anders stellen müssen. Das ist eine notwendige Diskussion, die wir in unseren Gesellschaften führen müssen.
Du als überzeugter Europäer und eigentlich glühender Europäer, also ich kenne keinen anderen Menschen, der so die Idee von Europa vertritt, auch in Diskussionen und streitet für die Idee Europa. Du sagst, Europa ist der einzige Weg. Wie ist denn im Moment dein Gefühl, wenn du an die Grenzen von Europa schaust, in die Türkei, wenn du siehst, was in Frankreich los ist, wenn du die Renationalisierungsbemühungen, den Populismus, die Entsolidarisierung siehst, glaubst du immer noch so fest an die Idee eines politischen geeinten Europas?
Ja, ich glaube an die Idee eines Europas. Vielleicht eine Anmerkung vorweg. Wir müssen uns vielleicht mal überlegen, wir müssen uns vielleicht mal ab und zu auch ein bisschen um Europas Vergangenheit kümmern und uns überlegen, also heute 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, woher wir eigentlich kommen. Wir kommen aus einem Europa, was über Jahrhunderte hinweg tief zerstritten war mit der Folge von Millionen von Toten. Europa war wirklich in der Vergangenheit, in der Geschichte Beispiel für einen Kontinent, der sehr zerstritten war und der sehr viele Kriege erlebt hat. Und wir haben heute durch die Gründung der Europäischen Union eine Menge Vorteile. Wir haben Reisefreiheit, wir haben relativ stabile Demokratien, wir haben eine Prosperität, wir haben eine relative soziale Sicherheit und auch eine Achtung von Menschenrechten. Das dürfen wir nicht einfach aufs Spiel setzen, denn wir haben verdammt viel zu verlieren in diesem Europa. Und wir müssen uns die Frage stellen, wo wollen wir jetzt hin mit diesem Europa? Das ist also so ein bisschen, kommt mir Europa im Moment vor wie ein Schiff, das im Kreis fährt und niemand weiß so genau, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln soll. Das heißt, was wir brauchen, ist einen Dialog in ganz Europa über die Frage, was ist die Zukunft Europas? Wir müssen Europa neu denken. Es gibt eine ganze Menge Ansatzpunkte, ganz konkrete Diskussionsthemen, die wir diskutieren über die Grenzen Europas hinweg. Zum Beispiel brauchen wir Rechts- und Steuergleichheit. Können wir eine Währungsunion haben ohne eine fiskale und soziale Union und ohne eine politische Union?
Das scheint ja der Kernpunkt zu sein, also die wirtschaftlichen Unterschiede, die riesen wirtschaftlichen Unterschiede und die Nichtmöglichkeit von Abwertung der Währung. Das heißt, auch die Franzosen sind im Wirtschaftssystem gefangen, im Währungssystem gefangen. Da kann man ja nicht von Solidarisierung reden, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Auf nationaler Ebene scheint ja wirtschaftlich hier dazu machen, was er für sich richtig hält. Also auch Deutschland spielt ja eine unrühmliche Rolle und die anderen hängen dann mit dran. Braucht es nicht erstmal eine Fiskalunion, die den Namen auch verdient, wo man sagt, da gibt es auch Transfer, da gibt es Ausgleich und eine soziale Gerechtigkeit für alle?
Ich glaube, dass wir das brauchen, aber Europa hat im Moment eine starke Rolle der Nationalstaaten. Europa wird oft vergessen, nicht von der Europäischen Kommission entschieden, sondern wird von den Nationalstaaten entschieden. Mhm. Und ich glaube, wir müssen einen Schritt nach vorne tun. Und das heißt, wir müssen das Parlament stärken. Sehr, sehr wichtig, wieder eine Diskussion beginnen über eine europäische Verfassung. Wir müssen uns überlegen, ob wir nicht sowas brauchen wie eine europäische Regierung. Und viel, viel wichtiger noch, wir müssen uns auch überlegen, inwiefern wir ein föderales Europa schaffen. Das heißt, es geht nicht darum, alle Macht nach Brüssel zu geben, auch bei einem zukünftigen, besonders bei einem zukünftigen Europa nicht, sondern es geht auch darum, die politische Macht und die politische Nähe zum Bürger in den Regionen wieder zu stärken. Und vielleicht brauchen wir auf europäischer Ebene ein Zweikammersystem, ähnlich vielleicht des Bundesrates, in dem die europäischen Regionen und vielleicht auch die Nationalstaaten sitzen. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Entwürfe, wie dieses Europa der Zukunft aussehen könnte. Aber wir brauchen einen Dialog darüber mit den Bürgern auf einer sehr breiten Ebene. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, die wir jetzt vor uns haben, diesen Dialog zu führen, denn das betrifft unser aller Alltagsleben, das betrifft unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder und die Frage letztendlich auch, ob wir hier in Europa friedlich weiter zusammenleben. Mhm. Leider ist es so, dass die Nationalisten und die Populisten längst Gegenentwürfe machen und natürlich ständig mit einfachen Antworten und mit sehr vereinfachenden und monokausalen Antworten aufwarten. Ich finde, dass die Demokraten in Europa selbstbewusster auftreten müssen, wirklich jetzt gestalten.
Das klingt sehr schlüssig, auch dein Modell von einem politischen Europa, von einem föderalen Europa, aber die Argumente derjenigen, die zurück zu Nationalmacht, zu nationalen Regierungen und zu einem einer Re-Europäisierung, die scheinen mir die besseren Argumente zu haben und auch sozusagen gegen die Ängste irgendein Rezept zu haben. Ist das auch sozusagen ein Kampf der Argumente? Argumente und der Worte. Da scheinen im Moment die Nationalisten die zumindest griffigeren Argumente zu haben.
Ja, die Argumente mögen griffig wirken, aber letztendlich sind sie eine Lüge. Sie sind deswegen eine Lüge, weil wir in einer sehr, sehr komplexen Welt leben und es in dieser komplexen Welt keine einfachen Antworten mehr gibt. Das ist auch, glaube ich, eine Sache, die auch Demokratien ihren Bürgern mehr und mehr verständlich machen müssen. Und einfache Lösungen in einer solchen komplexen Welt sind wirklich absurd. Und sie setzen die Leute auf eine falsche Fährte und sie wecken Sicherheitsgefühle, die letztendlich in einer anderen Realität keinen Bestand haben.
Mhm. Du schreibst ja zumindest bei Cross-Border Factory in deinen Zielen, und das scheinen ja auch deine persönlichen Ziele zu sein, sondern dieses verbindende europäische Projekt aufzubauen und damit eben dieser Entsolidarisierung, dem Populismus und der Renationalisierung was entgegenzusetzen. Was hat denn die Zivilgesellschaft entgegenzusetzen und was hat denn Politik entgegenzusetzen? Was ist denn der Kern, um sozusagen diesem Auseinanderfallen von Europa entgegenzutreten?
Nochmal, wir müssen wirklich debattieren mit den Bürgern, das muss wirklich eine breite Debatte sein, wie stellen wir uns dieses Europa der Zukunft vor? Wenn wir diese Debatte nicht beginnen, dann wird sich die Renationalisierung und auch der Populismus stärken. Solange wir nicht wirklich konkrete Diskussionen über eine konkrete Perspektive entwickeln, werden wir in einer schwächeren Situation sein. Und das ist unsere erste Aufgabe. Und es gibt eine ganze Menge, ich will vielleicht mal ein Beispiel geben, was jetzt nicht innerhalb der Europäischen Union, aber eben auf dem westlichen Balkan gerade stattfindet, an dem man sehen kann, dass man mit konkreten Zukunftsideen durchaus Sachen bewirken kann. Vor 3 Wochen haben die 6 Regierungschefs der Western Balkanstaaten, Mazedonien, Kosovo, Montenegro, Albanien, Serbien und Bosnien-Herzegowina entschieden, gemeinsam ein Balkan-Jugendwerk zu gründen. Das in einer Situation, in der diese Staaten sind immer noch sehr, sehr, leiden immer noch sehr, sehr unter den Folgen der Jugoslawienkriege. Das sind ganz schwierige Transformationsgesellschaften mit sehr brüchigen Demokratien und einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage. Trotzdem haben die 6 Regierungschefs diesen Mut, einen solchen Vertrag zu unterschreiben und zu sagen, junge Leute in unserer Region müssen Verantwortung übernehmen und sie müssen einen Dialog miteinander führen. Und sie müssen gemeinsam sich auch den Herausforderungen der Zukunft stellen. Und an einem solchen Beispiel sieht man, dass man wirklich ganz konkrete Dinge tun kann. Und ich glaube, dass wir in der Europäischen Union über so viele Beispiele und so viele gute Erfahrungen, also ich nenne nur das deutsch-französische Jugendwerk zum Beispiel, die ja jedes Jahr mehr als 200.000 Jugendliche austauschen. Wir haben so viele Beispiele und Demokratieerfahrungen. Und ich glaube, was uns im Moment fehlt, ist ein bisschen das Selbstbewusstsein und auch das Bewusstsein über die vielen positiven Werte, die diese Europäische Union hat. Und wir sollten das nicht verstecken. Wir sollten dem wirklich offensiv gegenübertreten.
Woher nimmst du noch immer deine positive Energie und den positiven Ansatz? Wahrscheinlich geht's gar nicht anders, wenn man diese Arbeit macht. Wenn man an die Grenzen von Europa schaut, in die Türkei, da kann einem doch aber nur schlecht werden. Das ist doch sozusagen im Grunde ein Armutszeugnis auch für dieses Europa, dass wir mit einem Land dealen müssen, um unsere Grenzen, um unseren Wohlstand zu schützen, die sich langsam in eine Diktatur verwandelt, oder?
Auch das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, es ist momentan auch noch fast zu früh, die Ursachen und die Entwicklungen in der Türkei abzusehen. Ich glaube, wir brauchen mehr Zeit, um zu analysieren, was da eigentlich passiert. Sicher scheint mir, dass der Gewinner dieser Entwicklung Erdogan ist. Der hat natürlich seine Macht dadurch gestärkt. Aber es gibt auch noch Effekte, die man abwarten muss. Also zum Beispiel auch, wie sich die politische Entwicklung in der Türkei auswirkt auf die Wirtschaft, auf den Tourismus, auf die Investitionen. Die Börse ist ja gefallen, die Ratingagenturen haben die Türkei runtergestuft, was ja für die Türkei ein sehr großes Problem darstellen wird. Das Problem ist komplex, weil aus mehreren Gründen, auch für uns, ist glaube ich für die nicht nur für die Bundesregierung, auch für die Europäische Union und für alle Regierungen in der Europäischen Union ist die Situation schwierig. Die Türkei ist ein sehr wichtiges Land. Die Türkei ist NATO-Mitglied, sie ist Mitglied im Europarat, an der Grenze zu Syrien, wo Krieg ist. Es ist sehr schwierig, in dieser Situation zu regieren und zu reagieren, und es schränkt natürlich auch die Möglichkeiten ein, sich jetzt diplomatisch zu verhalten. Ich glaube, wir brauchen Zeit und wir brauchen eine klare Haltung gegenüber der Türkei. Eine klare Haltung heißt, die Wiederherstellung des Rechtsstaates zu fordern, die Einhaltung der demokratischen Prinzipien zu fördern. Das ist, glaube ich, auch eine Voraussetzung, um überhaupt auch die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union normal fortzuführen. Das ist eine große diplomatische Herausforderung, vor der wir stehen, bei der wir sehr viele Dinge abwägen müssen. Unter anderem, dass wir natürlich auch viele türkische Bürger hier in Deutschland haben, die auch sehr stark verunsichert sind, die ja auch ihre Positionen suchen. Und mein Rat wäre, wirklich in Ruhe, in Klarheit, aber auch ohne Hast, sich anzugucken, was da jetzt genau passiert.
Ruhe, Klarheit und Hast. So schwer ist das aber, also das ist es wahrscheinlich nochmal zum Abschluss eine sehr persönliche Frage. Wie reagierst du auf Menschen, die Angst haben? Also wenn man jetzt nach München schaut und die sagen, so, jetzt ist der Terror, jetzt ist die Gewalt auch bei uns angekommen und wir müssen doch nur noch Angst haben und da ist doch Abgrenzung die einzige Möglichkeit. Also Angst vor dem Islam, Angst vor dem Fremden, dem anderen. Wie trittst du auf ganz persönlicher Ebene Leute entgegen, die Angst haben?
Ganz persönliche Antwort. Also erstmal kann ich das sehr gut verstehen. Das geht mir selbst nicht anders, dass mir die Meldungen von Anschlägen jeglicher Art überschlagen sich ja zurzeit. Das geht mir selber nicht anders, dass ich auch ich bin verunsichert, überlege mir, wie reagiere ich darauf. Aber ich kann darauf eine ganz persönliche Antwort geben. Mein Sohn hat mich gestern gefragt, ob er zu einer Großveranstaltung gehen soll und hat mir gesagt, dass er Angst hat. Ich habe ihm das freigestellt, aber ich habe ihm auch gesagt, das genau ist der Zweck und das Ziel von unter anderem von Anschlägen, Menschen zu verunsichern und sie aus ihrem Alltag rauszuholen. Und ich glaube, was wir dem entgegensetzen müssen, ist es, unseren Alltag normal weiterzuleben.
Sagt Frank Morawitz, er ist Europaaktivist, Frankreich-Kenner und Liebhaber und Europa-Freund. Und er ist von der Initiative Cross Border Factory. Danke, Frank, für das Gespräch und noch einen schönen Tag.
Herzlichen Dank.
Tschüss. Wiederhören.